Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. Juli. Ich weiß ja, dass Sie tapfer sind und deshalb traue ich mich, es so zu sagen, wie es ist. Corona bleibt. Vorerst. Aber vorerst ist nicht morgen und nicht übermorgen vorbei. Diese Pandemie ist hartnäckig, zumal es keinen schnellen und dann auch noch für alle verfügbaren Impfstoff geben wird. Markus Söder hat sich getraut, das jetzt auszusprechen.
Wir haben immer gewarnt, aber es bestätigt sich auch leider immer wieder. Corona ist nicht vorbei.
Und der Virologe Professor Hendrik Streeck hat uns auch bereits versucht, an diese Wahrheit zu gewöhnen.
Ist es ja eine kontinuierliche Welle, quasi eine Dauerwelle, die immer mal wieder hoch und runter geht. Dieses Virus wird bleiben.
Will heißen, Deutschland muss akzeptieren, dass der Ausnahmezustand die neue Normalität ist. Und das heißt, alle Strategien, die davon ausgehen, morgen sei Corona bekämpft, wie man eine Grippewelle oder eine Konjunkturdelle bekämpfen kann, all solche Strategien sind keine Strategien, sondern sind Märchen. Corona-Neudenken ist die Aufgabe. Drei Denkanstöße dazu. Erstens, die großen Exportländer wie Deutschland, aber auch wie Österreich, Frankreich, Italien, die ihre Lieferketten über die ganze Welt verlegt haben, müssen jetzt Komplexität wieder reduzieren, Produktion konzentrieren und, ja auch das, wahrscheinlich Produktionsstandorte zurückverlagern. Was Adam Smith, der Vater der modernen Wirtschaftstheorie, uns gelehrt hat, ist so nicht mehr ganz richtig.
Demnach bringt der internationale Handel Vorteile für beide Länder bzw. Handelspartner, wenn eine Spezialisierung auf diejenigen Güter stattfindet, welche kostengünstiger als beim Handelspartner produziert werden können.
Die Kostenvorteile waren früher das Maß aller Dinge. Doch diese Art der Kostenbetrachtung, also rein betriebswirtschaftlich, können wir uns gar nicht mehr leisten. Das dauerhafte Retten durch den Staat ist teuer, so retten wir uns zu Tode. Will sagen, das neue Credo müsste lauten, die Einzelteile sollten so hergestellt werden, für ein Auto, für ein Flugzeug, für eine Maschine, dass möglichst wenige Menschen Hand anlegen und dass die Transportwege möglichst kurz sind. Zweitens, die billigen Kompromisse der Politik zugunsten von Bahn- und Fluggesellschaften sind in Wahrheit teuer. Das enge Sitzen bei EasyJet und in der Bahn, der U-Bahn, der S-Bahn, im ICE passt nicht zu einer Pandemie, die bleiben wird. So entstehen doch nur neue Hotspots ausgerechnet in unseren Verkehrssystemen. Das neue Ischgl sieht womöglich aus wie die Lufthansa. Die Politik wird ihre Entscheidungen wahrscheinlich revidieren müssen, weil sie auf der Prämisse beruhen, dass der Spuk bald vorbei sei. Ist er aber nicht.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Denkanstoß Nummer 3. Es gilt, Distanz und Nähe in unserem Leben neu auszutarieren. Wen muss ich berühren? Wo muss ich wirklich hin? Wo ist Körperlichkeit gefragt? Zum Beispiel natürlich in der Beziehung zu unseren Kindern und natürlich auch im Umgang mit dem eigenen Partner. Aber wo ist diese Körperlichkeit gänzlich überflüssig? Beim Kontakt des Bürgers mit dem Staat zum Beispiel. Führerschein abholen, dies und das beantragen.
Was kann ich für Sie tun?
Wir möchten gern den Passierschein A38 haben.
Oh, da sind Sie hier falsch. Versuchen Sie mal Schalter 2.
Gleich hier nebenan?
Nein, das ist Schalter 8. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo Nummer 2 ist. Fragen Sie den Pförtner.
Aber ich suche Schalter 2.
Der Behördengang der Zukunft ist ein Klick und kein Gang. Das heißt, wer dieses Land Corona-fest machen will, muss dem Staat einen Digitalisierungsschub verpassen. Vielleicht kann Boris Becker dem Staat ja nochmal erklären, wie einfach das geht.
Dabei bin ich doch gar kein Techie. Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. das ist ja einfach.
Also, wir müssen uns bewegen, sonst ist das Virus immer schneller als wir. Wir sollten uns voller Tatkraft und auch voller Zuversicht auf ein vorläufiges Leben mit Corona einstellen. Das wäre uns allen mit Abstand am bekömmlichsten. Unsere weiteren Themen heute. Mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz spreche ich jetzt gleich über das Milliardenpaket der EU gegen die Corona-Folgen.
Wir werden sicherlich keiner Schuldenunion zustimmen. Und für uns war die Bedingung unserer Zustimmung zu diesem Projekt stets, dass es zeitlich befristet und einmalig ist.
Außerdem Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin in New York, erklärt, warum Google seine Mitarbeiter noch länger ins Homeoffice schicken möchte und welche Signale das wiederum an die Weltbörsen sendet. Und wir sprechen über eine Spiegel-Reportage, die sich mit dem veganen Koch Attila Hildmann beschäftigt, der mit radikalen und auch mit menschenfeindlichen Reden auf sich aufmerksam gemacht hat. Plus, wir schauen nach Weißrussland, wo drei mutige Frauen den letzten Diktator Europas herausfordern. Sie denken, die Verhandlungen zu diesem Corona-Wiederaufbaufonds seien vorbei. Nach diesem nervenzerfetzenden Wochenende, 4 Tage und 4 Nächte, wurde durchverhandelt. Aber sie sind nicht vorbei, denn die nationalen Parlamente müssen noch zustimmen und das Europaparlament sowieso. Weniger Probleme dürfte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz haben, das seinen Landsleuten schmackhaft zu machen, denn er kam mit einem saftigen Rabatt für den österreichischen EU-Beitrag nach Hause und er hat Macron und Merkels Idee, 500 Milliarden Euro nach Europa zu verschenken als Zuschüsse, reduziert auf 390 Milliarden. Macron war nicht sehr amüsiert über diese Widerborstigkeit. Mal schauen, wie es dem Herrn Bundeskanzler in Wien heute Morgen geht. Hallo Sebastian Kurz.
Schönen guten Morgen.
Herr Kurz, der große Europagipfel liegt ja nun ein paar Tage schon zurück. Das waren 4 Tage und 4 Nächte fast durchverhandeln. Sind Sie denn schon wieder bei Sinnen? Sind Sie richtig ausgeschlafen?
Ja, definitiv. Das ist Gott sei Dank sehr schnell gegangen. Aber Sie haben schon einen richtigen Punkt angesprochen. Es waren intensive 4 Tage. Ich frage mich bei diesen Gipfeln immer, warum funktioniert es da und doch, dass am Ende alle zustimmen und nicht einer aus der Reihe tanzt. Aber vielleicht hat das auch damit zu tun, dass nach 4 Tagen alle wirklich wieder nach Hause wollten.
Und wie fühlt sich das an? Wie früher eine Nacht durchgemacht?
Also, wenn ich eine Nacht durchgemacht habe, dann habe ich meistens entsprechend viel getrunken. Das war bei dem Gipfel anders. Es waren wirklich sehr interessante Verhandlungen und was für uns einfach positiv war, war die Bildung dieser Gruppe der 4 frugalen Länder oder am Ende dann sogar noch mit Unterstützung aus Finnland 5 Staaten, denn so ein Gipfel spielt sich ja für Deutschland oder Frankreich anders ab als für einen kleinen Mitgliedstaat. Große Staaten haben da natürlich wesentlich mehr Gestaltungsspielraum als kleinere. Und insofern ist es schon wichtig, wenn man die eigenen Interessen und Ideen wahren möchte, sich da in einer Gruppe zusammenzufinden. Und was bei uns wirklich gut funktioniert hat, diesmal war diese enge Abstimmung unter den Frugalen und dadurch die Möglichkeit, einfach unsere Ideen auch einzubringen und am Ende auch ja einen großen Teil unserer Vorschläge auch durchzusetzen.
Naja, und Deutschland, kann man das eigentlich so sehen, ist doch so ein heimliches, assoziiertes Mitglied der Sparsamen. Denn in Wahrheit haben Sie doch ein Stück weit auch für den deutschen Steuerzahler mitverhandelt, oder?
Sagen wir so, es ist sicherlich nicht negativ für den deutschen Steuerzahler, wenn die Budgets, die in Richtung Süden Europas fließen, nicht ins Unendliche wachsen. Deutschland und Frankreich als große Staaten haben die Verantwortung auch da und dort voranzugehen, gemeinsame Vorschläge zu machen. Insofern würde ich zusammenfassend sagen, wir waren nicht immer bei diesen Verhandlungen auf der gleichen Seite. Aber ich glaube, vieles von dem, was wir vertreten, ist durchaus im Interesse des deutschen Steuerzahlers und ist auch durchaus etwas, was ja von der deutschen Politik eigentlich immer in ähnlicher Art und Weise vertreten wurde.
Deswegen ist es nicht denkbar, dass Angela Merkel eine Doppelrolle gespielt hat. Offiziell die 500 Milliarden, die als Zuschüsse nach Europa fließen sollen, aber in Wahrheit womöglich doch eben auf ihrer Seite gestanden hat, auch wenn sie das nicht zu jedem Zeitpunkt der Verhandlungen gespürt haben. Kann das sein?
Also ich würde auf jeden Fall einmal der These zustimmen, dass die 500 Milliarden als Vorschlag, die auf den Tisch gekommen sind, ein Kompromiss zwischen ihr und Emmanuel Macron waren. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ein Kompromiss war, dann war es wahrscheinlich nicht Angela Merkel, die für noch mehr eingetreten ist.
So, und jetzt haben wir ja 390 Milliarden, die als Zuschüsse gezahlt werden. Das ist ungefähr das Doppelte dessen, was so ein Land wie Österreich, glaube ich, an Steuereinnahmen hat. Und ist immer noch mehr als das Bundesbudget der Bundesrepublik. Also sie werden ja die Sparsamen genannt und nennen sich auch selbst so stolz. Ich verstehe das, aber naja, also 390 Milliarden zu verschenken, ist das eigentlich sparsam?
Sie treffen da einen guten Punkt. Das war nämlich unsere Argumentation während des gesamten Gipfels, dass das noch immer eine Riesenmenge an Geld ist. Das war ja auch das, was uns in der Debatte so gestört hat, dass da viele so getan haben, als wäre das eine Kleinigkeit oder als wäre alles unter 500 Milliarden viel zu wenig. Aus unserer Perspektive ist das sehr viel an Geld. Es ist so viel, dass sich manche Länder schwer tun werden, das überhaupt zu absorbieren. Was für uns aber relevant war, war in Summe ein gutes Ergebnis zustande zu bringen. Es war klar, dass wenn über 20 Staaten dafür sind, dass es 500 Milliarden an Zuschüssen gibt, dass es am Ende doch einen gewaltigen Zuschuss geben wird. Uns war wichtig, im Paket insgesamt den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union ein Stück weit zu reduzieren, unsere Rabatte zu erhöhen und darüber hinaus auch dafür zu kämpfen, dass wenn schon Geld ausgegeben wird, dass es zumindest richtig investiert wird, also für zukunftsweisende Investitionen und nicht nur verpfandet.
Das mit Ihren Rabatten ist ja auf jeden Fall gelungen, denn der ist doch ganz ordentlich gesenkt worden. Sie sind in Cash gerechnet doch einer der Gewinner, weil Sie wirklich Milliarden weniger jetzt nach Brüssel überweisen müssen, als das vor diesem großen Gipfel geplant war.
Das stimmt, dass im Vergleich zum Erstvorschlag sich die Situation für uns noch mal deutlich verbessert hat. Aber ich würde sagen, zu Recht. Österreich ist ein kleines Land, aber wir sind unter den Top-Nettozahlern innerhalb der Europäischen Union. Wir sind auch bereit, unseren Beitrag zu leisten, aber alles mit Maß und Ziel. Und daher sind wir froh, dass der Rabatt von 137 Millionen jährlich jetzt auf 565 Millionen erhöht worden ist.
Was ja eine enorme Summe ist. Sie sagen jetzt in Interviews sehr kurz, dass es sich um einen einmaligen Effekt handeln solle bei dieser ganzen Aktion, also auch bei der Schuldenaufnahme zugunsten dieser Zuschüsse. Andere träumen ja davon, dass das der Einstieg in was ganz, ganz Großes ist, nämlich tatsächlich das, was wir vielleicht auch als Deutsche negativ beurteilen, eine Verschuldensunion, eine Transferunion. Andere träumen davon und der Ratspräsident schlägt ja vor, dass die Laufzeit zum Beispiel dieser Aufbaufondsanleihen dann bis zum Jahr 2058 laufen soll. Das ist für mich schon eine Langzeitverschuldung, denn dann wären ja selbst Sie im Ruhestand.
Ja, also dass die Schuldenunion was Großes wäre, das stimmt definitiv, aber sie wäre nichts Gutes. Und insofern haben wir diese Idee auch stets bekämpft und wir werden sicherlich keiner Schuldenunion zustimmen. Und für uns war die Bedingung unserer Zustimmung zu diesem Projekt stets, dass es zeitlich befristet und einmalig ist. Und das ist auch ganz klar in den Dokumenten noch einmal so festgehalten worden. Alles andere wäre aus meiner Sicht ein absolut falscher Weg. Und ich weiß, dass Emmanuel Macron und andere intensiv für diesen Weg werben. Aber ich glaube nicht, dass dieser Weg am Ende des Tages zu mehr Wachstum und Wohlstand führen würde, sondern er würde zu einer immer weiteren Verschuldung führen und zu immer weniger Konsequenz für Staaten, die ihre Budgets nicht unter Kontrolle haben.
Maggie Thatcher hat mal gesagt, das Problem am europäischen Sozialismus ist, dass ihm irgendwann das Geld der Deutschen ausgeht. Ist da was dran?
Ich glaube, wir sollten alles tun, dass es dazu nicht kommt. Aber man sieht natürlich, dass die Verlockung dafür alle Probleme mit europäischem Geld, ohne darüber nachzudenken, wer es bezahlen soll, dass diese Verlockung sehr hoch ist. Aber ich glaube, diesmal ist ein solides Ergebnis gelungen. Ich bin allen, auch den südländischen Ländern, aber auch Deutschland und Frankreich dankbar dafür, dass sie einen gewissen Bewegungsspielraum auch gezeigt haben. Und ich glaube, der Kompromiss ist ein solider.
War Ihnen irgendjemand, das abschließend gefragt, der kurz sympathisch über die Grenzen der Interessen hinweg, irgendjemand, wo Sie einen Schalk, einen Humor, eine charmante Charaktereigenschaft entdeckt haben, die Sie vorher nicht gesehen hatten?
Ja, Also mir sind ganz viele sympathisch und es ist ja bei Weitem nicht so feindselig, wie das dargestellt wird, sondern alle, die dort am Tisch sitzen, sind in gewisser Art und Weise Profis. Und insofern würde ich das Ganze gar nicht als feindselig beurteilen, sondern vieles war einfach der ganz normale Verhandlungspoker, verbunden damit, dass es ja um sehr, sehr viel Geld gegangen ist, für die Empfänger genauso wie für die Zahler.
Aber Macron sei schon angefressen gewesen, haben Sie selbst gesagt, aufgrund Ihrer Widerborstigkeit.
Ja, ich glaube nicht nur aufgrund meiner, sondern natürlich wäre es für einen französischen Präsidenten angenehmer, wenn er schon nach Brüssel reist, dass dann dort 1:1 das passiert, was er sich ausgedacht hat oder zumindest was er vorher mit Deutschland besprochen hat. Dass man das als lästig empfindet, dass dann noch andere Staaten mitreden wollen, das kann ich emotional absolut nachvollziehen, aber das macht halt die Europäische Union aus. Und zurückkommend auf die Frage nach der Sympathie, also da gibt es ganz viele, mit denen es ein ganz enges Verhältnis gibt, auch wenn sie in dieser Sachfrage auf der anderen Seite gestanden sind, angefangen vom Premierminister in Griechenland bis hin zu vielen anderen, die ich persönlich irrsinnig schätze, aber natürlich gibt es auch Themen, wo man aufgrund der Position oder der geografischen Lage in Europa auf der anderen Seite steht.
Gut, ich denke, viele werden die 4 oder dann 5 sparsamen Frugalen als die 4 oder 5 lästigen auch empfunden haben. Aber so soll es wahrscheinlich sein, richtig?
Das war nicht das Ziel, aber wenn das notwendig ist, um sich da und dort durchzusetzen, dann muss man es akzeptieren.
Herr Kurz, ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch und wünsche einen erfolgreichen Tag.
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit. Wiederhören.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Die Hoffnung, Corona schnell in den Griff zu bekommen, ist riesengroß. Der Glaube aber daran winzig klein. So lässt sich das für die Google-Mutter Alphabet zusammenfassen. Mehr dazu weiß unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen aus New York.
200.000 Mitarbeiter von Google, Sophie, sollen deutlich länger im Homeoffice bleiben als zunächst geplant, statt bis Januar, jetzt bis Sommer nächsten Jahres. Was ist da los, Sophie?
Ja, die Mitarbeiter sind los. Der CEO Sundar Pichai hat zwar höchstpersönlich die Entscheidung getroffen, aber damit hat er offenbar auf besorgte Mitarbeiter reagiert, die sagen, wir können unsere Kinder nicht in die Schule schicken, nicht in den Kindergarten, wir müssen auch zu Hause bleiben. Der Chef hat dann daraufhin an seine Mitarbeiter in einem Brief geschrieben: Ich weiß, dass es nicht einfach war. Ich hoffe, diese Entscheidung bietet die Flexibilität, die Sie benötigen, um in den nächsten 12 Monaten die Arbeit mit der Fürsorge für sich selbst und für Ihre Lieben in Einklang zu bringen. Ganz schön nett, oder? Und damit machen Sie jetzt natürlich auch Druck auf die anderen Tech-Unternehmen. Eventuell gibt es da ähnliche Entscheidungen. Rückkehr ins Büro ist natürlich dieser Tage auch eine Rückkehr zur Normalität. Und damit ist das jetzt von Google eine Bekenntnis, die sagt, normal ist erstmal nicht.
Schauen wir noch schnell auf die andere Seite, die Seite der Corona-Profiteure. Das sind ja ohne Zweifel die Biotech-Unternehmen, Moderna zum Beispiel. Moderna ist eine Firma aus einem Vorort von Boston und die Aktie ist jetzt dank eines Deals um 11% nach oben geschossen. Wie genau sieht dieser Deal aus? Was hat Moderna der Welt zu bieten?
Sie sind in der 3. Testphase für einen Covid-19-Impfstoff. Sprich, Testpersonen haben den Impfstoff jetzt verabreicht bekommen. Der Deal, den Sie damit gemacht haben, Sie haben von der Regierung, genauer gesagt von der Biomedical Advanced Research and Development Authority, eine Zusage über mehrere 100 Millionen US-Dollar erhalten. Und damit sind sie auf dem besten Weg, nächstes Jahr etwa 500 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff zu vertreiben. Das ist die Hoffnung des Unternehmens und die Anleger bei dem Blick auf die Aktie, die stehen da voll dahinter.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Spiegel jetzt Prügel dafür bezieht, dass sich zwei seiner Reporter der Mühsal der Recherche unterzogen haben und doch tatsächlich mit einem politisch Andersdenkenden, mit Attila Hildmann, sich zu einem Waldspaziergang getroffen haben. Sie wissen schon, Hildmann ist der einst erfolgreiche vegane Koch, der sich jetzt auf politisch radikale Sprüche, gern auch mit Hitlerbezug, verlegt hat.
Lügenpresse! Also wenn ich Reichskanzler wäre, dann würde ich die Todesstrafe für Volker Beck wieder einführen, indem man ihm die Eier zertrete auf dem öffentlichen Platz.
In seinem Videokanal pflegt er eine Abneigung gegen alles, was von oben kommt, also auch gegen die Corona-Politik der Regierung.
Was ist denn, wenn dieser Corona-Test, den ihr richtig reingerammt bekommt, euch infiziert? Wer weiß denn, was auf dieser Kappe von diesem Stäbchen ist? Da kann ein Nanochip sein, da kann der Virus-DNA sein, da kann vieles drauf sein. Seid vorsichtig, denn sie ballern gerade ihre Agenda so massiv und kompromisslos durch. Es kann meiner Meinung nach gut sein, dass sie bald den Kessel schließen von Stalingrad Nummer 2.
Und der Spiegel hat nichts anderes getan, als diesem politischen Haut drauf zugehört. Ihn beschrieben, kritisch beschrieben, aber wie denn sonst? Aber er hat ihn eben nicht hingerichtet und damit die Erwartungen vieler Gesinnungsjournalisten offenbar nicht erfüllt. Er hat Attila Hildmann nicht rassistisch, rechtspopulistisch und verschwörungstheoretisch genannt, obwohl man all diese Etiketten zu Recht bei ihm verwenden kann. Aber diese Reportage war etwas feinfühliger angelegt. Hier wird stärker zugehört und nicht rausposaunt. Die Fertigbauteile aus der Fabrik des Gesinnungsjournalismus wurden eben hier nicht verwandt. Heute nennen das manche schon einen Skandal. Früher nannte man das eine Reportage.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass drei Frauen den letzten Diktator Europas herausfordern. Alexander Lukaschenko regiert seit 25 Jahren in Weißrussland. In dieser Zeit hat er der Pressefreiheit nicht gut getan. Er hetzt gegen Homosexuelle und die Corona-Pandemie hält er, na klar, für eine Psychose. Jetzt will er sich zum sechsten Mal zum Präsidenten wiederwählen lassen und damit da auch ja nichts dazwischen kommt, hat er verschiedene oppositionelle Gegenkandidaten verhaften lassen. Aber jetzt hat sich eine der Frauen der Verhafteten aufstellen lassen. Svetlana Tichanowskaja ist ihr Name. Sie hat sich aufstellen lassen als Kandidatin für das Präsidentschaftsamt. Die 37-jährige Englischlehrerin hat nur ein Wahlversprechen. Sie will ehrliche Wahlen organisieren. Sie tut das für ihren Mann, der im Gefängnis sitzt.
I had to sacrifice something for my husband and now for my country as well.
Mittlerweile hat Svetlana Tichanowskaja zwei Mitstreiterinnen gewonnen, deren Männer ebenfalls Oppositionelle sind, die vom Regime ebenfalls drangsaliert werden. Und zu dritt gehen die drei Frauen mutig an die Öffentlichkeit. Ihre Wahlkampfauftritte werden von den Anhängern, von ihren Anhängern, zu Protestkundgebungen genutzt. Svetlana Tichanowskaja glaubt, das Volk werde um freie und faire Wahlen betrogen und Lukaschenkos Zeit, die sei vorbei.
We don't believe in honest elections, but I still believe that our president will understand that his time is over. People don't want him anymore.
Der Präsident bezeichnet die drei Frauen als, Zitat, arme Dinger. Das Land sei nicht reif für eine Frau als Präsidentin, so der amtierende Präsident. Die Bürde des Amtes sei zu schwer. Wenn er Pech und Weißrussland Glück hat, dann wird sie die Bürde ihn erdrücken.
Get up, stand up. Stand up for your right.
Ich wünsche Ihnen einen herzhaften Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is on the deal.
Almighty God.